Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther darf ich euch alle heute ganz herzlich zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres begrüßen. Ein herzlicher Gruß geht an alle die, die sich später den Gottesdienst in elektronischer Form anhören werden und natürlich an Frau Lommel, unsere Organistin heute. Beim Betreten der Kirche habt ihr alle gesehen, dass draußen ein Flipchart steht und ich möchte ein paar Dinge vielleicht ändern. Bisher war es immer so, dass bei die Abkündigungen immer in der gleichen Form hier anfangen. Ja, es geht los mit dem Gebetskreis, Kirchenchor, Konfirmandenunterricht. Das sind alles Dinge, die sich eigentlich immer wiederholen, jede Woche. Und aus dem Grunde möchte ich die Abkündigungen künftig draußen an dem Whiteboard aufhängen. Da kann jeder nochmal später auch nachlesen, wann war das jetzt nochmal, wann ist der Gebetskreis oder wofür war die Kollekte gedacht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Es hängt jetzt alles draußen, da könnt ihr es nachlesen. Abkündigen werde ich die Dinge, die sich wöchentlich ändern oder wo es wichtig ist, nochmal gesondert darauf hinzuweisen, auch für diejenigen, die das dann später in elektronischer Form sich nochmal anhören. Also eine kleine Änderung, eine kleine Erleichterung für diejenigen, die den Dienst haben zum Abkündigen. Insofern, Mittwoch, 22.11., ganz herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst am Buß- und Bettag um 19 Uhr, also Mittwoch, in der evangelischen Kirche in Breitscheid. Der Kindergottesdienst Breitscheid trifft sich nächsten Sonntag um 11 Uhr im Gemeindehaus. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 127 Euro und war für die Organisation Open Doors bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa unterstützt unter anderem ein Kinderhospiz in Rumänien. Diese Einrichtung ist in dem Land einzigartig und bietet in dem prekären Gesundheitssystem einen Lichtblick für Familien und Kinder, die auf Hilfe, Zuwendung und Linderung angewiesen sind. Das Kinderhospiz wird für sie ein Zuhause für die Zeit, die ihnen bleibt. Einen Hinweis noch zu den Senioren-Adventsfeiern der Gemeinde Breitscheid. Die Feier in Breitscheid findet am 2.12.23 um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle und in Medenbach am 2.12.23 um 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Eingeladen sind alle Senioren ab dem 70. Lebensjahr. Anmeldung bitte an die Gemeindeverwaltung in Breitscheid. Da aus datenschutzrechtlichen Gründen die Senioren nicht mehr angeschrieben werden können, wurden wir gebeten, die Einladung in unseren Gottesdiensten nochmal zu veröffentlichen. Im kommunalen Gemeindeblatt ist die Einladung und das Anmeldeformular auch abgedruckt. Aber wie gesagt, für wen das jetzt zu viel Infos war, kann nachher beim Rausgehen draußen am Whiteboard das alles nochmal nachlesen, wann war was wo und wie soll es vonstatten gehen. Soweit meine Abkündigung.
man doch ein Lied verändern kann, wenn man es um seiner Strophen beraubt und umstellt. Gerhard Terstegen wäre sehr verwundert gewesen, wenn er mitbekommen hätte, dass wir sein Lied »Ich bete an die Macht der Liebe« singen, und er würde sagen, mein Lied heißt »Für dich sei ganz mein Herz und Leben«. Das, was wir jetzt gerade gesungen haben als erste Strophe, ist sein Einstieg, ein Hingabelied, ein ganz und gar Hingabelied, kein Liebeslied, ein Hingabelied an den, der die Liebe ist. In diesem Gottesdienst wollen wir schauen, wie wir Christus im Alltag erkennen, ob wir es tun und wie wir es können. Wir wollen diesen Gottesdienst halten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und nun sprechen wir miteinander den Psalm 102. Das ist im Gesangbuch die 741 und die Frauen beginnen.
Herr, hör mein Gebet und lass meine Schreien zu dir kommen.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald.
Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.
Ich bin wie die Eule in der Wüste, wie ein Kreuzchen in den Trümmern.
Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.
Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras.
Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr gnädig seist, und die Stunde ist gekommen.
Denn er schaut von seinen heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde.
Dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes.
Dass sie im Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem.
Wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Lasst uns diesen Herrn anbieten.
Beten und bekennen. Ja, wenn die Heiligen auferstehen, o Herr, dann lass uns auch dabei sein, wenn die Heiligen auferstehen. Und wenn sie stehen um deinen Thron, o Herr, dann lass uns auch dabei sein, wenn sie stehen um deinen Thron. Und wenn man singt Halleluja, o Herr, dann lass uns auch dabei sein, wenn man singt Halleluja, wie die Eule in der Wüste, wie das Kreuzchen in der zerstörten Stadt und wie der Gefangene im Gefängnis, umgibt mich oft die Klage. Und ich sehe nur mich und die Not, anstatt auf dich zu schauen. Lenke meine Augen auf dich, Herr, Kyrie eleison. Kann denn jemand seine Jugendliebe verstoßen, sagt der Herr? Für eine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich, der Herr, der dich befreit. Lasst uns Gott ehren. Herr, lass uns nicht denken, du bist fern. Lass uns sehen, du bist nah. Öffne unsere Sinne, dass wir dir begegnen. Amen. Jetzt hören wir zunächst den Chor und danach zur Schriftlesung bitte ich alle aufzustehen, die das können.
Ich lese uns aus der Hoffnung für alle, Römerbrief 14, die Verse 7 bis 13. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht,
So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir gehören dem Herrn und bekennen das mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Predigttext zum heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel, ab dem Satz 31. Jesus erzählt ein Gleichnis. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und dann wird der König zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich nicht trinken lassen. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Und darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habe und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, dieses Gleichnis vom Weltgericht löst zunächst mal Unbehagen in uns aus. Und warum ist das so? Die Ursache für das unbehagliche Gefühl wird wohl die Überraschung aller Protagonisten sein. Sowohl die eine Gruppe derer, die das Reich Gottes ererben, als auch die andere Gruppe derer, deren das Los das ewige Feuer ist, haben mit ihrem Glück bzw. Unglück nicht gerechnet. Alle stellen dieselbe Frage an den Weltenrichter Jesus: Wann haben wir dich gesehen? Ich möchte davon ausgehen, dass jede und jeder gerne zu den Menschen gehört, die das Reich Gottes ererben. Aber was macht mich eigentlich so sicher? Wenn du von einem bestimmten Land nie etwas gehört hättest, keinen Bericht darüber gelesen hättest, keinen Film dazu gesehen hättest, ja nicht einmal den Namen jenes Landes wüsstest, warum solltest du dich danach sehnen? Es wäre auf deiner inneren Landkarte überhaupt nicht vorhanden. Und ganz ehrlich, nach meinen Erfahrungen fürchte ich, es gibt genügend Personen in unserem Land, ja, in unserem Ort und möglicherweise sogar unter uns, die tatsächlich das Land Gottes nicht kennen. Wissen wir denn von dem Reich zu erzählen, das wir dank der Rettungstat des Messias Jesus ererben können? Reden wir Christinnen und Christen denn öffentlich und offen darüber, mit welcher Hoffnung und Verheißung wir leben? Ich fürchte, in Deutschland lebt die große Mehrheit der Menschen mit einer falschen Vorstellung von dem, was nach dem Tod geschieht. Nicht wenige glauben, dass gar nichts passiert nach dem Tod. Und eine erstaunliche Menge an Menschen denkt, dass sie wiedergeboren werden und erneut auf dieser Erde leben, was übrigens einer hinduistischen Vorstellung, also einer fernöstlichen Religion, entspricht. Sehr populär ist die Annahme, man versammle sich nach dem Tod bei seinen Ahnen und bei den bereits verstorbenen Familienangehörigen, um schmunzelnd dem Treiben auf der Erde zuzuschauen. Ich weiß nicht, wer diese kuriose Vorstellung ausgestreut hat, aber ich bin ihr schon erschreckend oft begegnet. Die Heilige Schrift redet anders. In der Bibel lesen wir von zwei Orten. Dem Ort der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus und dem Ort der spürbaren Ferne vom Leben, das in Jesus Christus ist. An dem einen Ort haben Menschen eine Wohnung auf einer neuen Erde und Gott unmittelbar in Nachbarschaft wohnen. Am anderen Ort gibt es kein Licht, sondern schauderhaftes Dunkel und Hoffnungslosigkeit. An dem einen Ort werden die während des Erdenlebens geweinten Tränen von Gott selbst getrocknet. Am anderen Ort versinken alle dort Seienden in Tränen. In der Gegenwart Gottes werden Feste gefeiert und Einladungen ausgesprochen. Es wird gesungen und getanzt, doch das im ganz eigentlichen Sinne des Wortes himmlisch und eben voller Anbetung. Das Reich Gottes ist voll Musik und Freude und voller Gerechtigkeit und Frieden. Noch manches mehr ließe sich zu dem Reich, das Menschen nach Gottes Willen ererben sollen, jenem Land, wo wir Miterben Christi sein können, erzählen. Lesen wir darum bitte unsere Bibeln aufmerksam und genau, damit wir nicht dem Irrtum verfallen, es wäre sektenhaft, über den Himmel Gottes zu reden. Nein, das kann jede Christin und jeder Christ, die lesen kann. Gott hat es in seinem heiligen Wort offenbart und er hat es ausgesprochen. Verlasst euch deshalb auch nicht allein auf die Aussagen eures Pfarrers, sondern lest bitte selber, damit ihr aus eigener Anschauung Zeuginnen und Zeugen der Herrlichkeit sein könnt. Tja, kann man das denn glauben, was in der Bibel erzählt wird? Ja, lieber Mensch, wem sonst willst du denn mehr glauben? Etwa den kuriosen Vorstellungen der Menschen um dich her? Ich verlasse mich mit unzähligen anderen Christen unserer Tage und vergangener Zeiten auf die Treue und Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift. Wir haben handfeste Beweise, dass dieses einzigartige Buch durch alle Jahrhunderte im Wortlaut gleich geblieben ist. Es ist also nachweislich absolut vertrauenswürdig. Und es geht auch nicht auf menschliche Leistung zurück, sondern auf das Wirken und Bewahren des dreieinigen Gottes, der durch sein heiliges Wort zu uns Menschen gesprochen hat, spricht und sprechen wird. Doch nun zurück zu dem eingangs erwähnten Unbehagen. Da ist ja nicht nur die Überraschung der Menschen in der Gleichniserzählung Jesu, die in ihrem Tun und Handeln nicht wussten, dass sie dem Christus begegnet sind. Da ist ja auch unsere Überraschung, als wir dieses Gleichnis hören. Denn wir dachten doch, es wäre von Bedeutung, dass wir in einer Kirche sind. Oder fassen wir es ein klein wenig offener, wir dachten zumindest, dass es von Relevanz wäre in einer Gemeinde. Frei evangelisch, evangelikal, orthodox, katholisch, baptistisch oder charismatisch Mitglied zu sein. Aber das ist nicht der Fall. Jesus nennt in dieser Erzählung nicht eine einzige Denomination. Nun könnte natürlich jemand einwenden, das ist doch klar, die Kirchen gab es doch zur Zeit Jesu noch gar nicht. Es ist ein schwaches Argument, denn wenn jemand prophetisch reden kann, dann ist es doch wohl Jesus, der Gottessohn. Aber ich denke heute einmal an unsere verborgenen Geschwister, nämlich die unter den Muslimen in den vom Islam geprägten Ländern. Sie werden niemals die Chance haben, in einer Kirche Mitglied zu sein. Sie haben bestenfalls heimlichen Kontakt mit anderen Christen, oft aber wirklich bloß eine stille Verbindung zur Gemeinschaft der Christen über Predigten im Internet und über seelsorgerliche Podcasts. Diese heutige Wahrheit und dieses Wissen stellt die Formulierung von Jesus nochmal in ein ganz neues Licht. Uns wird deutlich, es geht Gott einzig und allein um die persönliche Beziehung zu Jesus, und zwar bewusst oder eben unbewusst. Nun können wir als Hörende des Gleichnisses aber nicht mehr uns als unbewusst bezeichnen. Um unseretwillen hat Jesus nämlich diese Geschichte erzählt, damit wir aufhorchen und verstehen, wie Gott denkt und worum es ihm geht. Ständig begegnet uns Christus in der Gestalt von Menschen, die wir häufig oder nur einmal sehen. Immer und immer wieder eröffnet uns Christus die Chance, ihn in den geringsten Schwestern und Brüdern zu erkennen. Wie sollen wir also mit dieser Erzählung jetzt weiterleben? Nun, da kann es nur eine Antwort geben. Unser tägliches und stündliches Gespräch mit unserem Herrn und Heiland Jesus darf und soll darauf zielen, seinen Willen zu tun und seine Anwesenheit in unserem Alltag zu erkennen. Niemand und nichts hält uns davon ab, den Heiligen Geist zu bitten, uns die Augen zu öffnen für unseren Kranken, für unseren ungenügend Bekleideten, für unseren Gefangenen oder hungrigen Bruder beziehungsweise die Schwester. Und wenn ich darum bitten, dass wir Christus in unserem Alltag erkennen, dann wird er uns das doch nicht verwehren. Es geht doch nicht um ein Versteckspiel. Jesus will uns doch nicht reinlegen nach dem Motto Edge, du hast mich nicht erkannt. Es geht Jesus vielmehr darum, dass wir mit offenen Augen des Glaubens durch unser Leben gehen. Es geht ihm darum, dass wir mit seiner Wirklichkeit wirklich rechnen. Lew Tolstoi erzählt uns eine wunderschöne Geschichte vom Väterchen Martin. Diese Geschichte spielt selbstverständlich in Russland in einem kleinen Dorf und sie setzt ein an einem Abend kurz vor Weihnachten und wir begegnen dem Schuster Martin in seiner kleinen Schusterwerkstatt. Martin besitzt nicht viel. Seine kleine Werkstatt, einen Ofen, der es ihm warm macht, genügend zu essen für jeden Tag und Arbeit. Es macht ihm Freude. Was er noch besitzt, ist eine Bibel, in der er täglich liest. Und weil es kurz vor Weihnachten ist, liest er die Geschichte des Heiligen Abends und verwundert sich ein ums andere Mal, wie das sein kann, dass man diese heilige Familie nicht aufnimmt. Da muss doch irgendwo Platz sein. Ich, sagt er, würde sie sofort in meine Werkstatt hineinnehmen. Und dann schläft er ein. Und dann träumt er, dass Christus ihm sagt, Väterchen Martin, morgen komme ich dich besuchen. Als er aufwacht, ist ihm dieser Traum ganz präsent und er ist ganz aufgeregt. Den ganzen Tag wird er an sein Fenster treten. Er wird rausschauen und darauf warten, dass der Christus ihn besucht. Einmal, als er so ans Fenster tritt, sieht er gegenüber einen Straßenkehrer. Der Mann scheint zu frieren. Er stampft mit den Füßen und klopft kräftig in seine Hände. Ja, er schlägt die Arme um seinen Oberkörper. Und Martin öffnet die Tür und sagt, komm rein. Komm, trink eine Tasse Tee bei mir und wärm dich an meinem Ofen auf. Der Straßenkehrer ist ganz verwundert, weil das passiert ihm nun wirklich kaum. Ganz erfreut kommt er herein und wärmt sich und trinkt seinen Tee. Einige Zeit später an diesem Tag, der Straßenkehrer ist wieder weitergezogen, ist ein Riesenlärm vor der Werkstatt von Martin. Ein Junge huscht vorbei und gleich danach ein Erwachsener und schreiender Mann, der den Jungen kurz nach der Werkstatt am Kragen packt und schreit, bleib stehen, du Dieb. Verwundert tritt Väterchen Martin aus der Werkstatt und fragt, was ist denn hier los? Der Junge hat mir 3 Eier geklaut, schreit der Mann. Und der Junge sieht ganz verzweifelt aus. Wir brauchen sie doch für meine Geschwister und wir haben doch kein Geld. Martin greift in seine Tasche und holt eine Viertelkopeke heraus, drückt sie dem Händler in die Hand und sagt, das mag wohl reichen. Und zwinkert dem Jungen zu. Und die Szene beruhigt sich wieder. Mehr Menschen kommen an der Werkstatt vorbei und angestrengt schaut Väterchen Martin, wo ist denn der Christus? Wann kommt er denn wohl? Stattdessen kommt eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm und sie sieht ziemlich müde aus. Sie bleibt stehen und Väterchen Martin öffnet die Tür und fragt, willst du dich bei mir ausruhen? Du kannst bei mir was zu essen haben. Ich habe Milch für dein Kleines. Die Frau ist misstrauisch, aber dann kommt sie doch herein, um sich einen Moment aufzuwärmen. Draußen, bei der Kälte? Ja, ich muss ins Nachbardorf und das ist noch eine gute Strecke. Danke, dass ich mich etwas wärmen kann bei dir. Väterchen Martin fragt, ob er das Kind einen Moment auf den Arm nehmen darf, tut das auch und stellt fest, das hat ja gar keine Schuhe an den Füßen. Dafür reicht das Geld nicht, sagt die Frau. Ein Moment wiegt Martin den Kopf, dann greift er in ein Regal hinten an der Wand und holt eine Schachtel mit zwei wunderschönen kleinen Schuhen heraus. Die hatte er mal für seine Kinder gemacht. Die sind längst groß und leben in einer anderen Stadt. Er holt sie heraus und sagt, die schenke ich dir und sie passen wundersamerweise wie angegossen. Nun ist der Tag vorüber. Es ist dunkel geworden und Martin sitzt an seinem Tisch und ist traurig. Den ganzen Tag war er hellwach und hat auf den Christus gewartet. Aber er war nicht gekommen. In Traurigkeit schläft er ein und plötzlich ist sein Raum voller Menschen. Auch die junge Frau mit dem Baby, der Junge mit den Eiern und der Straßenkehrer sind dabei. Und die Stimme des Christus sagt ihm, Martin, du wartest, dass ich komme. Ich war doch längst da. Und jetzt, wir, schauen wir nicht kummervoll rückwärts. Denk nicht daran, wo du ihm schon begegnet sein könntest und es gar nicht gemerkt hast. Schau vorwärts. Geh betend in deine Tage und bitte Jesus um eine wache Aufmerksamkeit, wenn er dir begegnet. Denn ich bin und bleibe zutiefst gewiss, dass Jesus uns diese Geschichte erzählt, um uns auf der Seite derer zu haben, die er die Gesegneten nennt. Diejenigen, die mit ihm einziehen werden in das himmlische Jerusalem. Amen. Ja, mit dem Lied haben wir schon angezeigt, dass wir jetzt der Einladung Gottes folgen dürfen, an seinen Tisch zu kommen, und damit wir darauf vorbereitet sind, möchte ich uns ein Bekenntnisgebet vorlesen. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen, darum bitte ich dich, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben, bring es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere, und rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Willst du seiner Gnade vertrauen? Glaubst du, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, um deine Schuld in den Tod zu tragen, und dass er auferstanden ist, damit du neues Leben haben kannst? Wenn du das glaubst, dann sag mit mir: Ja, ich vertraue dir, Herr. Ja, ich vertraue dir, Herr. Du, Herr, siehst unsere Herzen an. Du weißt, dass wir vergänglich sind wie Gras. Heute blühen wir wie eine schöne Blume und morgen sind wir verdorrt und verschwunden von dieser Erde. Du aber bist von Ewigkeit her und bleibst auf immer. Du bist würdig, dass wir dich anbeten und ehren. Und darum singen wir von deiner Heiligkeit mit deiner ganzen Gemeinde. Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmet hin und esst davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut solches, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes. Friede des Herrn sei mit dir und er sei mit dir. Lasst uns diesen Friedensgruß einander sagen. Als Austeilung des Heiligen Mahles möchte ich wieder alle auf der Empore als erstes bitten, nach unten zu kommen.
Vaterliebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Geht in den Frieden. Amen. Der Herr ist gut und teilt sich billig mit. Er ist ein Brunnen reicher Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Der Herr ist gut. Geht hin in Frieden. Amen.
Wir dürfen Fürbitte halten und ich bitte euch, in der Stille für Israel zu beten, so wie es für euch richtig ist. Und Jesus, wir beten auch für die Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land, hier in Deutschland, dass du über ihn wachst und uns bereit machst, für sie einzutreten, wo das nötig ist. Schenke, dass sie nicht wieder in Furcht in unserem Land leben müssen. Wir beten für die Kranken in unserer Gemeinde und für die Kranken in unserer Verwandtschaft. Wir beten für den Dekan André Bess, dass du ihm Weisheit und Vision gibst, in diesem schwierigen Prozess der Umgestaltung der Kirche, doch immer wieder auch auf dich hinzuweisen und mutig voranzugehen. Bitten dich für alle, die sich auf den Weg gemacht haben, diese Nachbarschaftsräume zu erschließen, dass es uns gelingt, viele mitzunehmen und dass wir zum Schluss zu deiner Ehre dastehen. Das bitten wir. Und ich bete für Anushavan Avedian, den 61-jährigen Christen im Iran, der als Hauskreisleiter verhaftet wurde und für 10 Jahre ins Gefängnis muss, weil er einen Hauskreis geleitet hat. Sei du ihm nahe, geh du mit ihm ins Gefängnis. Lass ihn nicht verzweifeln, sondern dich bekennen und jeden Tag deine Nähe und deinen Trost spüren. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied 430. bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.